Ja, also ich möchte jetzt meine Ausführungen zum heutigen Thema beginnen. Und der Titel eben von heute Abend ist Heilsame Stärken. Dies vielleicht auch etwas im Kontrast zum Vortrag vom August, wo es darum ging, wo wir uns mit unheilsamen Emotionen befasst haben, dass auch dieses Bild da, vielleicht die da nicht dabei waren, ich habe dieses Bild gewählt, weil auf diesem Bild, wenn man sich das etwas genauer anschaut, wir hatten das dann auch mit dem Beamer uns angesehen, dann sieht man es noch besser, eigentlich all diese unheilsamen Emotionen extrem bildhaft sichtbar sind. Wenn man sich die Gesichter dieser Frauen und Männer anschaut, das hat mich, als ich das in der Batz sah, im Batz-Magazin, dieses Bild, habe ich gedacht, paff, das ist es, da sind ja alle Emotionen einfach auf einem Bild versammelt. Aber ich gehe jetzt nicht noch mal kurz lang auf das Bild ein, aber einfach für die, die nicht dabei waren, schaut euch das Bild vielleicht dann mal an. Und ihr habt ja auch die Nummern unten nebendran, wir haben dann miteinander diskutiert, welche Emotionen sind da in welchem, durch welche Person praktisch verkörpert, und könnt euch auch anschauen, ob euch das gleich geht. Im September war ja dann kein Achtsamkeitsabend, weil da war ich selber längere Zeit auch in Weiterbildung. Aber ich hatte euch trotzdem auf zwei Vorträge hingewiesen, die genau sich mit dem Thema nämlich befassten, unheilsame Emotionen. Das waren zwei Vorträge in einer Woche, eigentlich in der Woche, wo ich auch ursprünglich meinen Achtsamkeitsabend geplant hatte. Umso besser war der da nicht, dann hattet ihr nämlich vielleicht Zeit, um zu den beiden Vorträgen zu gehen. Der eine war von Fred von Almen und der andere war von Tilman Borghardt. Beides sind meine, sind meine wichtigsten Lehrer. Und es war nicht toll, dass die gerade gleichzeitig hintereinander in Basel Vorträge hielten. War da jemand von euch, vielleicht ein paar waren? Wer war an einem von der Vorträge? Okay. Ich habe mir die Vorträge selber angehört. Ich konnte nicht gehen, aber mein Sohn geht dann immer hin und nimmt die auf. Das ist ja wunderbar. Dann habe ich mir die angehört in Ruhe. Und ich werde jetzt nicht groß das wiederholen, was in den Vorträgen gesagt wurde, also dass ich auch euch beide nicht langweilen kann, die dabei waren. Aber ich möchte nicht einiges aufnehmen und vielleicht das auch basierend auf den Vorträgen sagen, was mir hier ganz wichtig scheint, auch mir persönlich. Ich werde aber die beiden Vorträge, weil das war wirklich das Thema, beide Male Umgang mit unheilsamen Emotionen, die waren beide sehr gute Vorträge, sehr spannende Vorträge, mit unterschiedlichem Fokus auch, die kamen beide aus unterschiedlichen, eigentlich buddhistischen Richtungen. Der Fred von Almen eher vor allem aus der Theravada-Tradition, das ist auch die Tradition, die so relativ stark im Embeser-Kurs durchklingt oder da anklingt. Und der Tilman Borghardt ist tibetischer Lama und Arzt, eher aus der Mahamudra-Chokchen-Richtung. Deshalb waren auch die beiden Vorträge interessant, weil sie von unterschiedlichen Optiken eigentlich auf das Thema eingingen. Und ich werde diese beiden Vorträge, ich habe die zwei zwar noch nicht gefragt, aber ich hoffe, die haben nichts dagegen, ich werde die unter dem heutigen Abend auch aufführen. Dann könnt ihr nämlich euch das noch anhören. Ich kann euch das nur empfehlen, das sind wirklich spannende Vorträge. Ich werde die Fragerunden nicht auch noch drauf machen, sonst ist da mit meinem Speicher auf meiner Website dann endgültig Schluss. Also nur die Vorträge selber. Okay, vielleicht das noch als Klammer. Und euch auch als Anregung, wenn ihr da Zeit findet, hört euch die Vorträge wirklich an. Sie werden das von heute Abend nochmal anders auch beleuchten. Und vielleicht dann merkt man auch schon, ich habe gesagt, ich möchte nicht eigentlich das groß wiederholen oder nochmal ausführen, was die beiden ja so noch auch viel besser sagen können als ich. Aber da ich ja heute Abend nochmal was, eine knappe Stunde darüber erzähle, merkt man schon, das ist in einem Abend auch nicht abgehakt. Also das Thema, wie können wir mit diesen Emotionen umgehen, das ist ein Riesenthema. Ich denke für uns alle selber, das werden wir vielleicht heute noch merken, oder haben wir auch schon gemerkt in dieser jetzt Kontemplation miteinander, dass irgendwie prägt das ja unseren Tag. Ich mir fielen eine ganze Reihe von emotionalen Momenten ein. Ah, da war ich wütend, da war ich irgendwie ärgerlich, da war ich freudig, da war ich mitfühlend. Ein ganzes Potpourri nur an einem Tag und mir ist noch gar nicht alles eingefallen jetzt in der Zeit. Also wir können schon sagen, diese Emotionen, diese Gefühle, die prägen ganz stark unser Erleben und sind deshalb auch ein wichtiger Teil in dieser buddhistischen Psychologie-Lehre, wo es ja darum geht, Leiden zu schwächen. Das ist ja das Anliegen Buddha. Gibt so einen Lehrredausschnitt, sozusagen. Sein ganzer Anspruch ist eigentlich, Leiden zu schwächen, zu beenden, im Idealfall sogar, oder im Endeffekt. Und wenn wir das schwächen können, dieses Leiden, das abnimmt, all das, was uns das Leben so schwer macht, was uns das Leben vergällt, dann kommt es auch so zu befreiten Momenten, zu gelösten Momenten. Und das sind so erleuchtete Momente auch, um vielleicht das etwas überladene Wort zu brauchen. Erleuchtung tönt ja wahnsinnig, das was für andere. Und von dem kann man hören. Aber damit ist eigentlich gemeint, es ist sind so Lebensmomente, wo wir völlig mit uns im Reinen sind. Da schwingt nichts mit noch von Ärger, Wut, von Begehren, sondern das sind Momente, wo wir einfach mit uns und der Welt und mit den anderen ganz im Einklang sind. Und die hatten wir alle schon. Das ist ja nichts, was wir nicht kennen. Und es geht eigentlich darum, zu schauen, was verhindert diese Momente, was macht sie vielleicht auch so selten in unserem Leben. Und da sind eben diese Emotionen ein ganz wichtiger Teil davon. Diese Emotionen, vor allem die eher unheilsamen Emotionen. Ich habe das letzte Mal gesagt, so in der buddhistischen Nomenklatur sagt man eigentlich eher, Emotionen sind die unheilsamen, also die in Hass, Ärger, Aversion, Eifersucht, Stolz. Wir brauchen das ja, Emotionen eigentlich für alles, auch für Glück, für Freude, für Verbundenheit, wie du das geschildert hast, Yoga, also das sind dann auch, sind für uns auch Emotionen. Machen vor allem die unheilsamen, die unangenehmen Emotionen das Leben schwer. Die führen auch dazu, und das haben wir so an den ersten beiden Abenden etwas und am dritten Abend auch entwickelt, dieses Raster. Ich werde das jetzt nicht nochmals groß darauf eingehen. Ihr könnt das ja auch immer euch anhören und die ersten zwei Vorträge sogar ansehen. Das sind ja auch Präsentationen, die ihr euch im Internet anschauen könnt. Aber wir haben so zwei Seiten, nämlich einerseits dieses verstrickte Sein und so ein gelöstes Sein. Und dieses verstrickte Sein, das ist eben ganz stark damit gemeint, dass wir uns eben in Emotionalitäten verstricken. Die spinnen uns wie ein und nehmen uns oft die Luft. Oder wir sind dann nicht gelöst und nicht mit uns in Kontakt. Oft verlieren wir den Kontakt sogar zu uns. Also wir spinnen uns ein in unheilsame Emotionen, Gedankenketten. Und es geht eigentlich darum, diese zu einer Lösung zu kommen, von einem verstrickten Sein zu einem gelösteren, vielleicht nicht ein vollständiges gelöstes, aber ein gelösteres Sein und vielleicht auch ein Sein oder ein Leben, wo wir uns diese Momente, wo wir mit uns und allem im Lot sind, die eigentlich zu wahrscheinlicher werden zu lassen. Und das, was dem entgegensteht, das zu schwächen und zu erkennen. Und darum geht es auch heute Abend. Wir wollen das Heilsame stärken, deshalb auch der Titel. Und es ist die Frage, wie gehen wir nun mit so eher unheilsamen oder unangenehmen Emotionen, wie gehen wir mit denen um? Wie gehen wir mit denen um? Das war die Frage etwas von heute Abend. Das war auch die Frage der beiden anderen Vortragsabende. Und deshalb ist der Abend hier nicht abschließend und will nicht alles sagen, sondern ich möchte einfach ein Scheinwerferlicht auf einen mir sehr wichtig scheinenden Teil, der mir auch hilft, damit anders umzugehen, werfen. Und die anderen so Blitzlichter, und die könnt ihr euch dann eben ja noch anhören. Das Erste vielleicht, was, und da geht es uns allen so, mir auch, allen geht das so, das Erste, wenn wir eine unangenehme Emotion eigentlich haben, eben Ärger, Aversion, Hass, Stolz, irgend sowas, dann möchten wir es eigentlich möglichst schnell weghaben. Es ist sehr unangenehm. Und das können wir auf verschiedene Art und Weise tun. Wir können es einfach verdrängen. Wir können es nicht sehen wollen. Wir können uns bewusst ablenken und das so zudecken. Wir können den Fernseher anmachen. Wir können auch jemandem anrufen. Hast du gesagt, Lioba, das hat dir so geholfen, oder? Du lenkst dich eigentlich ab. Man isst etwas, man raucht etwas, irgendwie all die Techniken, die wir haben, wir gehen vielleicht joggen. Irgendwie versuchen wir das wegzuräumen. Das ist ärgerlich, es ist störend, es ist auch unangenehm. Also es ist vielleicht uns sogar auch peinlich. Also jetzt rege ich mich da schon wieder auf über das. Also wir möchten es eigentlich möglichst schnell wegräumen oder nicht wahrhaben wollen. Und damit fängt eigentlich das ganze Übel schon an, weil wenn wir uns dem nicht bewusst zuwenden, dann verpassen wir eine Riesenchance. Und das war auch schon im MBSR-Kurs, den wir bei mir gemacht haben, haben wir uns auch schon damit befasst. Emotionen und vor allem auch die negativen Emotionen, da können wir uns einfach mal trösten, das haben wir alle. Da gibt es keiner hier drin, der das nicht hat. Also es muss uns gar nicht peinlich sein. Und zwar alle so die Emotionen, die man haben kann, da ist keiner von uns alleine mit den Emotionen hier. Also alle konnten sich an unangenehme Emotionen, nehme ich jetzt mal an, heute zurückerinnern. Also das, da müssen wir uns gar nicht irgendwie schlecht vorkommen wegen dem. Sondern es ist völlig natürlich. Und jetzt, wenn wir uns dem eben nicht zuwenden, dann gibt es so ein schönes Bild. Das ist so, als würden wir Essensresten, die man kompostieren könnte, falls man einen Kompost hat in der Nähe und dass man die einfach wegwirft, dann gibt es keine Chance, dass aus dem guter Humus wird. Wenn man aber einen Garten hat, die das vielleicht von euch haben oder schon erlebt haben, und man macht das im Kompost und macht es auch noch richtig, dann irgendwie so nach einem halben Jahr oder so und man öffnet das wieder, ist völlig faszinierend, das völlig krümelige, schöner Humus ist Erde da. Das heißt, aus diesem stinkenden Etwas, was wir da aus der Küche entsorgen, wird durch einen Prozess, wird etwas, auf dem wir wieder ganz gut Sachen ansehen können, auf dem Neues kommt. Das heißt, wenn wir das wegwerfen würden, was wir meistens tun, weil wir keinen Kompost haben, verpassen wir eigentlich etwas. Und das ist so das Bild, dass das Gleiche mit diesen unangenehmen Emotionen, wenn wir die wegpacken, nicht wahrhaben wollen, unter den Teppich kehren, dann verpassen wir auf einen so einen, sagen wir jetzt spirituellen Weg, das soll nicht jetzt esoterisch klingen, aber auf unserem inneren Weg, uns zu entwickeln, verpassen wir eine Riesenchance. Wir nutzen nicht das, was diese Emotionen uns eigentlich zeigen. Nämlich, sie sind eigentlich die Wegfeuer oder die uns helfen können, zu mehr Befreiung zu kommen. Wenn wir nämlich mit denen sind, mit diesen Emotionen und begreifen, woher sie kommen und einen anderen Umgang zu ihnen finden und zu den Hintergründen finden, dann wird über die Dauer, das geht nicht schnell, aber über die Dauer wird das zu einem Veränderungsprozess kommen, der dazu führt, dass diese unangenehmen Emotionen in der Zukunft schwächer werden und abnehmen. Dafür muss ich mich aber mit denen auseinandersetzen. Wenn ich das nicht tue, dann werden die mich immer und immer und immer wieder einholen. Da habe ich keine Chance. Das heißt, ich muss mich also diesen Emotionen zuwenden. Und deshalb vielleicht noch um ein zweites Bild zu brauchen. Man sieht ja oft so diese schönen Lotusblumen, die stehen oft so auf buddhistischen Websites oder auch buddhistischen Büchern, die werden immer wieder bemüht. Diese schönen Lotusblüten sieht so aus wie eine Seerose. Und warum werden die immer wieder so bemüht? Weil die in der buddhistischen Lehre und in vielen Lehrreden auch benutzt werden. Diese Lotusblüten, ich war noch nie in Asien, wo ich die selber, doch hier im Botanischen Garten gibt sie glaube ich auch, aber die Seerose genügt auch. Wo wachsen die? Die Lotusblumen, die wachsen so in völlig sumpfigem, verschlammtem Wasser. Und dennoch kommt eine völlig reine, wunderschöne Blüte an die Oberfläche. Und das ist das Bild, dass aus diesem Moder, aus diesem Schlick etwas völlig Reines und Wunderbares entstehen kann. Und deshalb wird das auch ein Bild häufig, das man braucht, Umgang mit unheilsamen Emotionen. Diese Lotusblüte, die würde nicht aufblühen, wenn der Moder nicht da wäre. Die braucht das. Aus dem heraus transformiert sich was. Und deshalb ist das auch diese Lotusblume so ein Symbol dafür. Und so diese beiden Bilder, vielleicht soll euch etwas ermuntern und auch den Mut machen, sich dem zuzuwenden. Für mich hat man den Begriff, wo auf einmal so klar, eigentlich so unangenehme Emotionen, ist so wie ein körperliches Schmerzgefühl. Oder? Wenn ich eine heiße Herzplatte anfasse oder mich schneide oder irgendwie einklemme, dann ist ja dieser Schmerz ist ja sehr unangenehm, aber ist ja eigentlich hilfreich. Leute, die kein Schmerzempfinden haben, die haben übelste Probleme, weil die verletzen sich immer wieder ganz schwer. Oder? Die merken ja gar nicht, wenn sie mit der Hand auf einer heißen Herdplatte sind. Ist ja verheerend, dann brennt die einfach die Hand weg und du merkst nicht mal. Das heißt, dieser Schmerz hat eine heilsame Qualität, hat eine Schutzfunktion. Und diese unheilsame, also diese Emotionalität, oder diese unangenehme Emotionalität, die uns da verstrickt, hat, wenn wir recht mit der umgehen, eben auch eine Schutzfunktion. Es ist eigentlich eine Schutzfunktion für unseren inneren Prozess, für unseres Heilwerden. Und wenn wir diesen Schmerz betäuben und wegstecken, dann haben wir keine Chance, dann verbrennen wir uns immer wieder. Immer wieder am Gleichen. Hast du gesagt, mit zu spät kommen oder dem Gefühl, oder? Immer wieder, Muster. Kennen wir alle. Wir haben immer wieder die gleichen Muster, weil wir, und das haben wir alle solche Muster, na, da bist du auch nicht alleine. Wir haben alle solche Muster und wir verfangen uns immer wieder in diesen Mustern, weil wir eben dieses Schmerzempfinden, das mit dem Muster verbunden ist, dem nicht wirklich auf den Grund gehen, das nicht wirklich nutzen, um tiefer zu gehen. Und das wäre so das, was wir, um das es heute Abend so etwas geht. Also das erste Schritt, den wir eigentlich tun müssen, da kommen wir nicht drum herum, ist das überhaupt mal wirklich bewusst wahrzunehmen. Und deshalb ist so auch dieses Innehalten oder diese Schulung der Sammlung und Achtsamkeit, die wir ja auch im MBSR-Kurs, die schon MBSR-Kurs gemacht haben, sei es bei mir oder jemand anderem, oder die vielleicht auch sonst schon Meditationskurs oder Vorträge besucht haben, das Anfangshandwerkzeug dazu ist eigentlich, ich brauche mal eine gewisse Sammlungsfähigkeit. Ich muss bei dem bleiben können, mich nicht sofort wegziehen lassen zu was anderem. Ich merke, da ist was mich jetzt ärgert, fühlt sich sehr unangenehm an oder ich bin gestresst, da ist so eine Enge, da ist ein hoher Puls. Dass ich mich jetzt wegziehen lasse zu was anderem und das dann eben wegschmeiße sozusagen, sondern ich muss die Fähigkeit haben, da bei dem ein Stück weit zu bleiben. Das ist die Sammlung. Ich stelle praktisch scharf mein Zoom. Und dann das Zweite, dann muss ich durch dieses Objektiv, das nun scharf gestellt ist, möglichst genau hinschauen. Okay, was ist jetzt passiert? Wie fühlt es sich genau an? Wie ist es entstanden? Wo kommt es her? Wie geht es jetzt gerade? Wie kommt und vergeht es? Zu was zieht es mich jetzt hin aufgrund dieser Emotionalität? Was für, deshalb auch eine Emotion, die zieht mich ja zu was, die bewegt mich. Das ist in dem Wort drin, Bewegung, Emotion, die bewegt mich zu was hin, zu was zieht mich eigentlich hin, was für Handlungsimpulse sind jetzt da. Und damit ich diese Handlungsimpulse nicht einfach gleich umsetze und in eine weitere Kette gehe, die vielleicht wieder Emotionen auslöst, braucht es wie so ein Innehalten. Ich muss es für einen kurzen Moment, das braucht nicht eine lange Zeit sein, aber ich muss es wie bemerken, also wie innehalten. Und für das braucht es dann auch wirklich diese Sammlung und Achtsamkeit. Wenn wir jetzt so etwas hinspüren, wir hatten das an diesen beiden Beispielen auch schon, dann möchte ich jetzt vielleicht kurz dieses Bild nochmal aufmalen vom letzten Mal. Wir hatten uns ja da so mit ich hatte ja dieses Bild hier aufgemalt. Wir hatten so vier Linien. Und diese vier Linien, die stehen für so ganz entscheidende Emotionen, unheilsame oder unheilsame Emotionen. Nämlich das erste war für Begehren. Und wenn ich da Begehren sage, wir brauchen Begehren ja meist für sexuelles Begehren. Ist nicht auch ein Begehren, aber es geht um Begehren vom süßen Weckli oder irgendwie mehr Sonnenschein oder Wärme jetzt, wenn es kalt ist. Also es geht um, ich möchte etwas. Also es geht von ganz fein, ich möchte etwas, es fehlt mir was, ich begehre etwas, ich muss etwas haben. Das ist so eine dieser, es zieht mich zu was hin, ich spüre einen Mangel, ich muss haben. Und wenn ich so ein Begehren habe, es fehlt mir was, und das ist verletzt, dieses Begehren, vielleicht würden wir Begehren gar nicht so sehr als Emotion zuerst wahrnehmen, aber wenn dieses Begehren irgendwie tangiert ist und ich habe nicht das, was ich kriege, dann werde ich oft wütend. Der Erik Weber, der redet unhöflich, und ich hätte gern Ruhe, ich würde gern verstehen zum Beispiel, und ich wäre gern pünktlich. Und wenn ich das dann nicht, ich begehre Pünktlichkeit oder mehr Pünktlichkeit, um dein Beispiel zu nehmen, und das ist dann verletzt, dann entsteht Ärger draus. Oder? Aber dieses Begehren ist da wie drunter, ich will eigentlich etwas haben. Und das Zweite ist, ich möchte etwas nicht haben. Ablehnung, Aversion. Die beiden kommen immer zusammen. Die hatten wir auch schon im Kurs x-mal, das sind die ganzen ganz wichtigen, Teil der wichtigen Wurzelfileschers, der Grundübel. Und dann hatten wir noch das letzte Mal zwei andere. Wir hatten noch Neid und Eifersucht. Und wir hatten Stolz. Und vor allem die beiden da, das sind so die primären Emotionen, weil alles, was ihr vielleicht an unangenehmen Emotionen heute wahrnehmen konntet und euch heute Abend daran erinnern, wenn ihr da etwas tiefer bohrt, nehme ich jetzt gerade an dem Beispiel, habe ich es ja schon gebracht, da war zuerst vielleicht jetzt Wut und Ärger, das ist gar nicht hier drauf, weil das sind dann sekundäre Emotionen, die folgen aufgrund von den beiden da. Und das sind wirklich die beiden primären so in Emotionen, die liegen, wenn wir so tiefer schauen, liegen die meisten unten drunter, unter den Emotionen, die wir vielleicht spüren, auch körperlich, wie Hass, oder die auch hier stehen. Und ich möchte jetzt nicht nochmal auf die groß eingehen, das haben wir das letzte Mal gemacht, das könnt ihr euch auch nochmal anhören, wenn ihr möchtet, sondern ich möchte vor allem auf die hier zu sprechen kommen. Das ist ja so wie ein Netz, nicht umsonst habe ich das so gewählt. Und das Netz, jetzt ist das ja noch nicht wirklich, da kann man noch durchschlaufen, das kann man auseinanderbiegen, diese Linien so, die sind ja noch kein stabiles Netz. Oder? Also das wird eigentlich erst durch etwas zu einem Netz, in dem wir uns immer wieder verfangen, wenn es hier diese Querstreben gibt, oder? Und die dann auch miteinander da verknotet sind. Und das, was da ist, ist dieses Unwissen. Und Unwissen hat auch damit zu tun, ein falsches oder ein nicht adäquates Ich-Bild. Ich. Und ich möchte heute, wenn es jetzt darum geht, heilsame Stärken vor allem auf dieses hier eingehen, auf diese Querstreben hier. Auf die würde ich gerne eingehen. Und wir hatten das ja schon, deshalb habe ich das euch auch gefragt, wenn ich euch jetzt so an, und bei Talioba kam das ja zum Vorschein, du hattest einerseits dieses am Morgen, was dich erinnert, du kamst nach den Ferien, hast viel zu tun, da war dieser Berg, und ich merke, boah, wie packe ich das, oder mein Gott, wie kann ich das alles bewältigen, so, da kam so das Ich ist bedroht, wie schaffe ich das? Da war das Ich recht stark spürbar, oder bei bei dir im Ärger oder bei dir diese Verletzung durch deinen ehemaligen Partner. Da kommt das Ich extrem, ich bin zurückgesetzt, da ist was bedroht, was mir wichtig ist, all meine Freunde gehen weg, ich bin alleine, dass so was zurückgestoßen ist, und da kommt das Ich, wird ganz stark spürbar. Oder? Und dann hatten wir dieses eine Beispiel, dass du jetzt mit deiner Tochter dann joggen gingst und walken, und da hast du selber so gesagt, da war eigentlich dieses Ich schon noch irgendwie, du hast es erlebt, aber da war so eine Art Verbundenheit. Da war so eine, und die Verbundenheit heißt, ich bin da nicht mehr eigentlich allein, sondern ich bin in einer guten Beziehung zu, in dem Fall jetzt deiner Tochter. Das öffnet, du hast das Wort auch Öffnung gebracht. Verbunden und öffnen, hast du gesagt. Ich fühle mich wie offen und geöffnet. Und da haben wir schon so zwei wesentliche Aspekte von diesem Unwissen und diesem Ich-Bild, das schwingt so mit zusammen. Und vielleicht eben noch, warum habe ich ja das Moment, dieses Unwissen nochmal, wenn ich nicht eben hinschaue und mich damit auch irgendwo unwissend lasse, weil ich ja nicht genau hinschaue und mich nicht damit befasse, woher kommt das, was sind meine Anteile, bleibe ich unwissend. Und das würden wir gar nicht sagen, das würden wir nie als Emotion einstufen. Aber wenn wir so sagen, es ist auch sehr schön, nichts zu wissen, oder? Die anderen sind ja schuld. Ich beschäftige mich nicht groß damit. Wenn ich nichts weiß, kann ich auch nichts falsch machen. Bin ich nicht schuld, bin nicht in der Verantwortung. Oder? Das heißt, wenn ich mich auch dem, was mich immer wieder verstrickt, nicht zuwende, kann ich sagen, ja, ich kann ja nichts dafür. Also, es ist halt einfach so. Ist einfach. Die Situation ist so, die Welt ist schlecht. Ich kann da gar nichts dazu, dass es mir anders geht mit dem, was ich erlebe. Wenn ich das wenden möchte, dieses Blatt, dann muss ich das Unwissen beenden. Oder ich muss es zumindest schwächen. Und das ist auch wieder mit der Bedeutung, ich muss mich hinwenden zu etwas. Ich muss mich dem zuwenden. Das vielleicht nochmal als kurzer Rückblick zum letzten Mal. Und ich vermische zuerst, dann kann das trocknen, bis ich gleich das verteile. Gut. Und jetzt möchte ich eben auf dieses Unwissen und dieser Ich-Aspekt möchte ich heute Abend schwergewichtig etwas eingehen. Ich habe euch dazu auch wieder ein Blatt gemacht. Das, was ich jetzt in meiner krakeligen Schrift hier versuche aufzuschreiben, dass ihr das lesen könnt. Diesmal leider nicht so ein schönes Bild dabei, sondern das einfach jetzt. Also, wenn ich Heilsames stärken möchte und Unheilsames, das ist immer damit verbunden, gleichzeitig schwächen, dann braucht es mehr oder braucht es eine Auflösung von Unwissen. Und vielleicht, wenn ich noch sage, das ist auch gleich das, eigentlich das Ähnliche, ich kann Heilsames stärken oder ich kann Unheilsames auflösen. Das Problem, was wir oft haben, ist, dass wir eben, und das ist ein ganz, ganz schmaler Pfad, ich hoffe, ich denke da nochmal dran in der Zusammenfassung, wir wollen eben dieses Unangenehme nicht haben. Und weil wir es nicht haben wollen und anders sein wollen, sind wir schon aversiv. Das heißt, es ist schon eines dieser unheilsamen Faktoren spielt. Und das passiert uns ganz häufig, wenn wir an uns oder an uns nahen Person oder einer Situation nicht was etwas nicht haben wollen, sind wir eigentlich schon in der Aversion. Wenn wir hingegen sagen, ich möchte was Heilsames stärken, könnte ich sagen, ja, ich bin eher im Begehren. Und wir müssen immer ganz gut schauen auf dem Weg, wie ich mit dem umgehe, dass ich mich nicht in Aversion verstricke, sondern eher mich auf Heilsames ausrichte. Das muss nicht immer unbedingt volles Begehren sein, sondern ich möchte mich dem zuwenden. Ich wende mich von was ab, das heißt aber nicht, ich unterdrücke es nicht, sondern ich versuche mich einfach auf was Heilsames auszurichten. Und das ist was anderes, als wenn ich das nicht haben will. Das darf nicht sein. Ich muss das unterdrücken. Ich muss es endlich wegkriegen in mir. Wenn ich das so dran gehe, dann haben wir häufig den Punkt, dass es eigentlich gar nicht abnimmt, sondern noch stärker wird. Ist häufig, wenn ihr an eure Muster denkt, die ihr habt, wo ihr immer wieder reinkommt, dann werdet ihr merken, ihr habt wahrscheinlich schon häufige Male versucht, diese Muster aufzulösen, weil ihr wollt die nicht haben. Aber in aller Regel habt ihr sie wahrscheinlich noch. Weil eben dieses Aversive dran gehen eher eigentlich zu einer Stärkung, oft zu einer Stärkung dieses Musters beiträgt. Nicht immer, aber häufig. Vor allem, wenn wir es an einer falschen inneren Haltung tun. Was wir jetzt hier machen wollen, wir wollen nicht so sehr das Heilsame, Unheilsame weghaben, sondern wir wollen einfach Heilsame stärken. Und indem wir das eben tun, wird Unheilsames automatisch schwächer oder geschwächt. Also das ist immer, die sind wie verbunden miteinander. Und jetzt möchte ich mich hier heute Abend eben vor allem nochmal darauf eingehen, was heißt eigentlich Auflösen von Unwissen. Und damit sind wir eigentlich auch beim Ziel, deshalb steht das so, was braucht es dazu? Das erste ist, ich habe geschrieben, das haben wir auch schon vorhin besprochen, damit ich überhaupt Unwissen auflösen kann, braucht es eine Sammlung, es braucht Achtsamkeit. Und vielleicht, das habe ich jetzt nicht so geschrieben, aber ich finde es noch wichtig, es braucht wie ein Innehalten. Also ich muss mich dem so kurz stoppen, nicht einfach aus dem ganzen Fluss vom Tun, vom permanent in Aktion sein, brauche ich wie so einen kurzen Moment, das braucht nicht lange Zeit, nicht eine Stunde, sondern schon nur zwei, dreimal Atem holen, habt ihr sicher auch schon bemerkt, wenn ihr das könnt. Ändert das was, ich kriege einen gewissen Freiraum, mich etwas zuzuwenden, nämlich mit Sammlung und Achtsamkeit, mich einem Thema, einer Emotion zuzuwenden. Das steht eigentlich am Anfang. Und das, deshalb ist das auch so ein Thema im MBSR-Kurs, aber ist auch Thema in all diesen buddhistischen Praktiken, dass wir diese beiden Fähigkeiten, Sammlungsfähigkeit und Achtsamkeit, stärken. Und die haben eben keinen Selbstzweck. Es geht nicht darum, möglichst gesammelt zu werden am Schluss. Man kann super gesammelt sein und schnell zu sich kommen, aber damit geht noch keine Befreiung einher. Das Ziel eigentlich, dass man die beiden Instrumente, für was man die stärkt, sind, dass man genauer sieht. Es geht um eben Auflösen von Unwissen. Und das ist schlussendlich auch das Ziel der Meditation. Also es geht nicht darum, jetzt möglichst entspannt zu werden, sich nicht mehr zu stressen. Das sind schöne Nebeneffekte und die nehme ich auch gerne mit. Aber eigentlich Meditation, da geht es im Kern, im Tiefsten darum, wissender zu werden. Nämlich wissender zu werden über das, was mir und anderen Leid bereitet. Und wissender heißt, indem ich das dann auflöse, nimmt eben das Leid ab. Also es geht in Meditation, im Kern geht es um Wissenserwerb oder Weisheit noch. Vielleicht Wissen tötet eher intellektuell, das kann ich auch nachlesen in einem Buch. Mit dem, was hier gemeint ist, Unwissen, oder eben vielleicht ist besser noch Weisheit. Weisheit ist, ich hätte hier nicht aufgeschrieben, auf dem Blatt sehe ich, Weisheit wäre, es ist ein erfahrenes Wissen. Also Weisheit, jemand, der weise ist, der hat das nicht nur einfach gelesen, sondern jemand, was ist mein Bild von Weisheit, jemand, der weise ist, oder sich weiser verhält, oder wenn wir uns auch weiser verhalten, dass wir uns auch manchmal wirklich ja weiser verhalten, nicht nur einfach wissen, sondern weiser, wir nehmen die Folgen mit ins Kalkül, wir sind wirklich verbunden mit der Sache. Es geht eigentlich um einen Weisheitserwerb und damit um Auflösen von Unwissen. Das ist das Ziel überhaupt der Meditationspraxis. Also nicht einfach nur Mindfulness-Based Stress Reduction im MBSR, da heißt, es steht eigentlich so im Vordergrund, ich möchte achtsamkeitsbasierte Stressreduktion, ist eigentlich eine Verkürzung, weil auch dem John Kabat-Zinn geht es nicht nur um Stressreduktion, auch wenn das im Kurs so stark vorkommt, sondern es geht im Endeffekt darum, dass wir mehr Wissen erlangen über uns und unsere unheilsamen Verhaltensweisen und Muster. Und es gibt so zwei Achsen in dieser buddhistischen Lehre, wie das geschehen kann. Oder es geht eigentlich darum, wenn wir Wissen oder Weisheit erlangen wollen, dann geht es darum, die Wirklichkeit, und da gehören wir mit dazu, die Wirklichkeit, wie es ist, besser zu verstehen. Und da wird so in zwei Achsen etwas unterschieden, die sind aber auch wieder verschränkt ineinander. Es ist etwas eine Darstellung hier, die ist zwar absolut lehrkonform hier, aber man sieht nicht, dass das überlappt sich dann auch wieder. Also was wir hier dann haben, ist eben diese relative Wirklichkeit und diese eher absolute Wirklichkeit. Und was ist jetzt damit gemeint? Das tönt ja noch etwas nicht ganz klar. Und übrigens diesen Unterschied, ich habe da noch so in kleiner Schrift immer mal noch hingeschrieben, mehr siehe vierter Abend. Wir hatten jetzt am vierten Abend schon etwas von diesem Thema. Da könnt ihr euch das auch nochmal anhören. Ihr seht, hier hat es manchmal unter dieser dicken Schrift hat's noch so kleiner Schrift. Das sind so Verweise auf andere Vorträge, wo wir das auch schon hatten oder das schon angeklungen ist, das Thema. Ist ja alles miteinander verhängt. Okay, die relative Wirklichkeit, was ist eigentlich das? Das relative Wirklichkeit ist das, was wir eigentlich permanent erleben. Und zwar, wir hatten das, die den Kurs bei mir gemacht haben, am vierten Kursabend hatten wir uns mit dem bedingten Entstehen befasst. Ihr mögt vielleicht noch erinnern, dieses radförmige Darstellung, wo wir geschaut haben, was führt eigentlich vom einen zum anderen? Wie entsteht überhaupt eine innere Emotion, ein Greifen? Und an diesem Abend hatte ich diese acht Speichen in meiner Darstellung hatte ich da erläutert. Und das war übrigens auch, habe ich das hier geschrieben, ja, das war der Vortragszyklus vom letzten Jahr. Also wir haben über ein ganzes Jahr nur dieses bedingte Entstehen uns mit dem befasst. Also die Vorträge, die sind alle auf dem Netz, auf meiner Website, die könnt ihr euch alle anhören. Also wenn ihr das euch noch interessiert oder nicht mehr präsent ist, schaut euch das an. Bedingtes Entstehen ist ein ganz wichtiger Teil der buddhistischen Lehre, weil eben, und das ist eine Kernaussage, Leid ist nicht einfach Gott gegeben im Sinne, es fällt einfach uns zu. Sondern das, was wir als Leid erfahren, hat Bedingungen. Es kommt eins aus dem anderen. Haben wir bei dir ein wenig gehört, oder? Dieser Ärger am Schluss mit dem Erik Weber, der hatte eine Vorgeschichte, hatte mit Erik Weber gar nichts zu tun. Null. Oder? Und dennoch hat das eine zum anderen geführt. Und dass du ja zu spät kommst, hat auch wieder eine Vorgeschichte. Also wenn wir da zurückgehen, das hat alles eine Vorgeschichte. Es ist alles miteinander verhängt. Es ist eben bedingt. Und weil es eben bedingt ist, können die Bedingungen geändert werden. Deshalb ist überhaupt Leidauflösung möglich. Wäre es ja unbedingt und einfach da, könnte man ja gar nichts dagegen tun. Weil es aber eben bedingt ist, ist es möglich, auf diese Bedingungen Einfluss zu nehmen. Und deshalb ist ein Verständnis von diesem bedingten Entstehen ganz wichtig. Also ein Kernelement buddhistischer Lehre, das wirklich im Tiefsten zu verstehen. Und nicht nur vielleicht eben mal sich im Vortrag anzuhören, sondern versuchen, im eigenen Leben zu erleben, wo findet denn bedingtes Entstehen statt. Und ich habe euch da ganz verkürzt etwas dazu angeleitet, indem ich euch aufgefordert habe, Kontemplation von vorhin, euch mal nochmal zu fragen und zu sehen, ja, woher kam denn das? Und das vielleicht, wenn wir jetzt diese Unwissen auflösen, was heißt das jetzt? Das heißt, sich wirklich diesem, was in uns immer wieder bedingt entsteht, uns dem wirklich zuzuwenden. Und wenn wir uns dem eben zuwenden, dann sehen wir, das folgt, eines folgt aus dem anderen. Und wir können dann auch uns fragen, das kann jetzt zum Beispiel, das ist nicht schwierig, jetzt im Alltag merken wir vielleicht so ganz blitzlichtartig, da läuft ja alles auch sehr schnell. Ich kann vielleicht merken, jetzt baut sich was auf, aber ganz dran zu bleiben ist dann schwierig, häufig. Aber zum Beispiel am Abend könnt ihr das tun. Und das ist sehr hilfreich, auch um nachher gut zu schlafen. Oder wenn ihr nochmal so das, was ich so aufgebaut habt, nochmal so nachklingen lässt, und es war ja bei allen euch, war es ja deutlich schon abgeschwächt, aber es kam doch nochmal. Und wenn ihr dem am Abend nochmal so wirklich Raum gebt und schaut, was war denn eigentlich da, wie ist das auseinander entstanden, dann entsteht immer mehr, und vielleicht dann kann man ja die weitere Frage uns noch stellen, wo hätte ich Einfluss nehmen können? Wo hätte ich was anders machen können, dass es am Schluss nicht zu dieser Konsequenz kam? Und da müssen wir dann einfach ganz vorsichtig auch mit uns sein, es geht uns nicht am Abend darum, Vorwürfe zu machen, oder? Schon wieder versagt, ich bin schon wieder zu spät, beinahe zu spät gekommen. Ja? Sondern, okay, einfach liebevoll mit sich hinzuspüren, wie hätte ich es noch anders machen können? Weil der nächste Tag funktioniert wieder genau identisch, da kommt wieder unendlos bedingtes Entstehen. Und nur schon, wenn ich mich mal dem mal zuwende und das für mich auch merke, wie das bei mir, ganz persönlich bei mir, was braucht es da bei mir, was muss da zueinander kommen, dass es dann so und so auch entgleist, unheilsam, dass ich mich in Aversion verstricke, in Begehren verstricke, in Eifersüchteleien, in Neid, dass ich überheblich mich verhalte, diese anderen unheilsamen Emotionen, die wir haben, dass ich wieder wütend werde, dass ich mich selber abwerte, dass ich andere abwerte, dass ich Dinge sage, von denen ich genau weiß, warum sage ich das eigentlich, weil das setzt ja den anderen herab oder irgend sowas. Dass ich ungeduldig bin, dass ich nicht mich einfühlen kann auf andere. Wenn ich das mal merke, wie das eine zum anderen kommt, dann zeigen sich mir schon irgendwie Lösungen einfach schon mal auf. Und indem ich es auch nochmal nachspüre, das haben wir schön gemerkt, verklingt es nochmal. Es kann nochmal wie abklingen. Und wenn ich das nochmal nachspüre, mich dem zuwende und sage, okay, vielleicht nicht so gut gelungen, aber ich habe es erkannt und nächstes Mal habe ich vielleicht Ideen, wie ich es anders machen könnte, verliert es ganz stark an Power. Diese Kraft, die das in sich hat, diese Emotion, die mich da irgendwie noch weiter treibt, auch wenn ich die verdränge und dann erst recht, weil dann geht es irgendwie im Untergrund, wirkt sie noch, führt dazu, dass wir oft einfach auch nicht gut schlafen, weil das arbeitet dann einfach nach. Und wenn wir das so nachklingen lassen, abklingen lassen und schauen, wie kam da eins zum anderen und das auf eine heilsame Art mit uns machen. Und wir können ja durchaus schauen, wie entstand Heilsames. In dem Gespräch ist mir gelungen, mal nicht auszuticken, oder? Sondern ich habe die richtigen Worte gefunden. Der ging raus aus meinem Büro und dem ging es gut. Oder dem Partner oder dem Kind. Oder mir selber ging es gut. Ich konnte mit diesem Stress gut umgehen. Und es ist mir diesmal gelungen, dass ich das auch wirklich wertschätze. Also es geht darum, beides zu erkennen. Was war eigentlich an heilsamen, bedingtem Entstehen da? Weil auch das hat Bedingungen. Heilsames hat genau gleich Bedingungen. Ich kann eben Heilsames, weil es bedingt ist, kann ich es eben auch stärken. Dass ich das auch für mich schon erkenne und auch wirklich die kleinen, das was uns alle schon möglich war, wirklich wertschätze und auch mit Dank sage, Wertschätzung, ist mir gut gelungen und möge das anderen, das wir dann das auch teilen, das ist im Buddhistischen was ganz Wichtiges, den anderen das, was mir gelungen ist, auch den anderen wünschen, möge das doch vielleicht meinem Kind, meinem Partner, der regt sich manchmal auch so auf, mir ist es heute gelungen, einen kleinen Teil, möge das doch ihm auch gelingen, möge das allen zugutekommen, das wird das auch dann weiter schenken. Nicht für mich, ich bin jetzt toll, mir ist gut gelungen, ich bin da jetzt stolz drauf. Die anderen ja nicht, dann bin ich ja nicht mehr der Gute. Sondern das, was mir gelungen ist, auch wirklich den anderen weiter wünschen. Das werde ich dann wirklich teilen. Innerlich weiter wünschen, widmen. Das nennt man Widmung. Das ist ganz wichtig, nach vielen Vorträgen, das hat auch Fred gemacht am Vortrag, macht Tillmann auch, nach ganz vielen Retreats, buddhistische Lehrer widmen das. Möge das nicht nur in unserem Kreis bleiben, möge das Heilsame, was da entstanden ist, vielleicht schon ansatzweise, möge das ausstrahlen in unser Leben, durch uns durch, in unserer Umgebung. Das wäre dann bedingtes Entstehen für Heilsames in unseren Strukturen, in unseren Beziehungen. Also dieses bedingte Entstehen, das ist was ganz Wichtiges, dass wir das erkennen. Und deshalb, vielleicht schaut doch nochmal dieses Rad des bedingten Entstehens an. Vielleicht hört ihr euch den einen oder anderen Vortrag nochmal an über dieses bedingte Entstehen. Ich kann heute nicht das bedingte Entstehen jetzt vollständig nochmal abwickeln. Ist oder so schon etwas vorgerückt. Aber das könnt ihr dann ja mal selber machen. Das Zweite, und wenn ich das eben das bedingte Entstehen erkenne, dann sehe ich, was relativ passiert, was ich beeinflussen kann. Ganz wichtig ist auch, wenn ich heilsam eingreifen möchte oder mich ausrichten möchte, dass eben diese innere Ausrichtung, das war das Thema des fünften Abends, hatten wir schon gemacht miteinander. Auch mit einer Meditation dazu und dann auch mit einem Vortrag dazu. Damit ich Heilsames stärken kann, muss ich mich ganz bewusst auf Heilsames ausrichten. Und ich kann mich ihr könnt euch zum Beispiel fragen, was für heilsame Qualitäten sind für euch ganz wichtig. Vielleicht ist es jetzt bei Yoga die Verbundenheit zum Beispiel mit Familienangehörigen, mit anderen Menschen. Sage ich jetzt einfach mal. Könnte sein, dass du sagst, dass mir was ganz wichtig ist. Ich möchte mich verbunden fühlen mit anderen. Ich möchte mich nicht so abkapseln. Oder ich möchte wirklich ganz bewusst sein. Oder ich möchte liebevoller mit mir sein. Also das sind so heilsame Qualitäten, die wir vielleicht für uns in unserem Leben noch stärken möchten, wo wir wissen, da könnte ich mich noch etwas weiterentwickeln. Da würde ich gerne, das war also die Frage aus einer Lebensendoptik an diesem fünften Abend, auf was möchte ich mich in meinem Leben zutiefst innerlich ausrichten? Welche Qualitäten als Mensch möchte ich in meinem Leben verwirklicht haben? Und das sind so heilsame Qualitäten und ich kann mir die immer mal wieder in Erinnerung rufen. Ich kann mich immer wieder, zum Beispiel am Morgen, wenn ihr euch mal, ihr könnt zum Beispiel die Meditation vom fünften Abend mal machen, da geht es darum, diese heilsamen Qualitäten für sich etwas zu entwickeln, zu spüren und sie auch mit einem inneren Bild zu versehen. Das hilft ungemein. Zum Beispiel für mich, das ist auch auf meiner Website, dieses Herz mit diesem Keil, das ist für mich zum Beispiel ein Symbol, was für mich jetzt persönlich Qualitäten symbolisiert, die mir ganz wichtig sind. Und in diesem Logo jetzt von meiner Website, und das habe ich jetzt schon recht lange, und ich halte immer meinen Kursen im Achtsamkeitstag einen Vortrag eigentlich ein wenig über das. Und das ist für mich immer auch wieder neu. Und dieses Symbol fasst für mich persönlich ganz vieles zusammen. Und vielleicht habt ihr auch ein Symbol für euch, vielleicht heilsame Qualität. Ich hatte kürzlich ein Gespräch mit einer Person, die zu mir so ein Einzelgespräch auch kommt. Und da war plötzlich das Symbol der große Vulkan auf Teneriffa, ich weiß nicht, wie der heißt. Also das Symbol für diese Qualitäten, dieser Vulkan. Also es kann auch sowas ganz, es kann eine Kerze sein, es kann eine Wolke sein, es kann ein Kind sein, es kann, also dass ihr versucht, was, wenn ihr an ihr das denkt, wenn ihr vielleicht diese Meditation nochmal macht, dieser inneren Ausrichtung, mit was für einem Bild verbindet ihr das? Weil wenn ihr euch nur schon an dieses Bild erinnert, schwingt alles mit. Ihr könnt euch ganz schnell dann über so ein Symbol mit diesen Qualitäten verbinden. Das geht blitzschnell, da braucht ihr gar nicht lange, das geht in Sekundenbruchteile. Wenn ihr das Bild vielleicht im Portemonnaie habt oder euch daran erinnert, sind all diese Qualitäten präsent. Und ihr könnt euch zum Beispiel am Morgen mit diesen heilsamen Qualitäten verbinden. Dann geht ihr anders in den Tag. Es wäre, als würdet ihr euch am Morgen nicht jetzt ausrichten auf all das, was stresst und was bedrückt, sondern ich sage, in meinem Tag möchte ich eigentlich mich so auf diese heilsamen Qualitäten zugehen. Ich gehe immer noch ins Büro, ich gehe immer noch in die Sitzung, ich gehe immer noch einkaufen. Aber eigentlich möchte ich während dem Einkaufen und in meiner Arbeit, möchte ich mich auf diese Qualitäten immer wieder ausrichten. Ich möchte die im Blick behalten. Und das hilft, das ist etwas unheimlich Heilsames, dass wir diese Wirklichkeit schon auch anders gestalten und auf sie Einfluss nehmen. Das wäre auch eine Möglichkeit, diese relative Wirklichkeit, nämlich unseren Alltag, schon anders zu gestalten, und wir werden ihn auch dann schon auch anders erleben mit dieser Ausrichtung. Und aus dem folgt dann, wenn wir so mit einer inneren Ausrichtung in unseren Tag gehen, folgt aus dem, dass ich bewusster handle. Oder wenn ich versuche mich in meinem Handeln darauf auszurichten, werde ich in der Regel, vielleicht nicht ganz so, wie ich es dann mir vorstelle immer, aber mir wird es gelingen, mich in meinem Handeln, in meinen Entscheidungen klarer auszurichten. Das war Thema vom sechsten Abend. Das ist ja auch noch etwas, wo die Klammer immer seht zu den letzten Abenden. Was ich dann aber auch kann, das war jetzt eher die Vorträge von Fred von Almen, den er gehalten hat. Deshalb gehe ich jetzt nicht so darauf hier ein. Das könnt ihr bei ihm nachhören, nach dem heutigen Abend. Ich kann für all diese unheilsamen Emotionen, die wir da hatten, dieses Begehren, Ablehnung, Neid, Stolz, Aversion, kann man bewusst Gegenmittel anwenden. Zum Beispiel beim Begehren, das ist ja, ich möchte greifen, oder? Kann ich bewusst sagen, ich verzichte jetzt mal darauf. Ich lasse einfach mal los. Wie geht es mir, wenn ich das jetzt nicht tue? Ich möchte jetzt das und das tun. Mich zieht es jetzt unheimlich, das mir zu kaufen oder das zu sagen. Und jetzt mache ich Entsagung. Das tönt so martialisch, aber ich gebe dem Impuls mal nicht nach, etwas zu begehren. Ich nehme mich bewusst zurück und ich versuche dann, die Freiheit zu kommen. Das wäre ein Gegenmittel gegen Begehren. Oder auch Großzügigkeit, weil Begehren ist ja oft mit, ich muss es alles für mich haben, für nicht jemand, bewusst mal großzügig zu sein. Mit meinen materiellen Dingen, aber vielleicht auch mit meiner Zeit. Weil die ist ja oft sehr knapp, zumindest bei mir. Also dann, ich nehme jetzt bewusst die Zeit. Ich schenke jetzt, ich hätte was ganz anderes zu tun. Und eigentlich möchte ich gar nicht zuhören. Und jetzt schenke ich bewusst meine Zeit. Ich bin jetzt einfach versucht, da zu sein. Ich möchte eigentlich was ganz anderes tun. Ich begehre was, Fernsehen zu schauen oder zu lesen oder irgend sowas. Oder Fahrrad zu fahren. Jetzt kommt einer meiner Söhne oder irgendjemand und sagt, du, ich muss mit dir mal was besprechen. Könnte ich ja Fahrrad fahren gehen, sag du jetzt nicht, dann oder so. Und sich dann bewusst Zeit nehmen, zum Beispiel. Es geht nicht nur um ganz materiell, es ist einfach wirklich mal auf was ich gern hätte, bewusst sagen, ich mache es jetzt nicht. Das wäre eine Möglichkeit, mit Begehren umzugehen. Mit Ablehnung gibt es auch ganz verschiedene Varianten. Auch Fred führt das eben aus. Also eine Möglichkeit ist, sich einfach mal in dieser Aversion, oft ja gegen Personen, sich mal in die andere Seite rein zu versetzen. Mir zu vergegenwärtigen, dass der im Kern genau das Gleiche möchte wie ich, nur irgendwie treffen wir uns nicht. Der möchte auch glücklich sein und entspannt sein und gelöst sein. Und irgendwie trotzdem schaffen wir es nicht, irgendwie prallen wir aufeinander. Ich versuche mal die Gegenseite einzunehmen. Wie geht es eigentlich dem oder ihm mit mir? Wäre eine Möglichkeit, mit Ablehnung umzugehen. Neid wäre zum Beispiel Mitfreude. Du warst nicht neidisch auf deine Tochter, dass die jetzt auch schon so mitjoggt und vielleicht dann in 4 Jahren, mir geht es mit meinen Söhnen so, die hängen mich natürlich ab, da muss ich gar nicht mehr joggen gehen wollen mit denen, oder die sagen, Papa, komm jetzt da. Also, dass ich mich dann mitfreue, dass ich versuche, mich wirklich an dem, wie es anderen geht, wenn es nahestehende ist, fällt uns das besonders leicht, wenn es vielleicht unserem Nachbar besonders gut geht oder unserem Konkurrent, fällt es uns schon etwas schwieriger. Wirklich uns versuchen, mit anderen an anderen mitzufreuen. Das würde so gegen Neid extrem helfen. Wäre Gegenmittel, einfach so mal das raus zu picken. Beim Stolz, da hilft ungemein, sich zu vergegenwärtigen, habe ich das eigentlich alles alleine geschafft oder auf wessen Schultern stehe ich eigentlich mit meinem Wissen, mit meinen Fähigkeiten, warum kann ich das und das überhaupt eigentlich tun? Ist das einfach aus mir selber entstanden oder hatte ich Lehrerinnen und Lehrer? Habe ich Leute, die Mitarbeiter, die mir das überhaupt ermöglichen, was ich tue? Ich kann ja nicht, kann ja stolz sein auf das, was ich hier tue in der Firma, aber ohne all meine Mitarbeiter ginge das ja gar nicht. Also, es ist nicht mein Verdienst, auch, aber nicht nur. Dass ich mir wirklich vergegenwärtige, wenn ich da Stolz in mir aufkommt oder Stolz und vor allem danach so Überheblichkeit, ja hey, bin ich das oder wem ich verdanke ich das? Wie kam es dazu überhaupt? Das wären Möglichkeiten, um bewusst Gegenmittel anzuwenden. Und ein Gegenmittel, was wir auch mit uns im Kurs am Achtsamkeitstag miteinander gemacht haben, das wären diese Metameditationen, oder? Hier, wie sie steht, die vier Unendlichen oder die vier Brahmaviharas, dass ich ganz bewusst mir selber, aber auch anderen Gutes wünsche. Das ist auch sehr eine schöne Meditation für am Morgen. Wenn ich mache das ab und zu, wenn ich schwierige Gespräche habe, wo ich weiß, ich habe das Heu nicht auf der gleichen Bühne wie meine mit denen ich diskutieren muss. Wir haben da wirklich andere Ansichten und vielleicht werden wir uns auch nicht einigen können, vielleicht gibt es dann auch wirklich eine Auseinandersetzung. Wenn ich dann mir am Morgen überlege, denen und mir selber Gutes wünsche, möge ich offen sein zum Beispiel. Nicht nur meine Meinung, sondern möge ich offen sein für ihre Argumente, möge ich aber auch offen sein, wie es mir damit geht, möge ich achtsam sein, möge ich liebevoll vielleicht sogar sein, mit mir, aber auch mit den anderen. Das führt zu völlig anderen Diskussionen. Ich kann, indem ich diese wünsche, hat es einerseits einen starken Sammlungsaspekt, aber es hat auch, weil es ist immer die gleichen Sätze, ich wünsche mir immer wieder, möge ich offen sein, möge ich achtsam sein, ihr mögt euch vielleicht erinnern an diese Sätze. Ich wünsche mir das mir und dann immer weiter entfernten Personen, bis ich sogar meinen Feinden komme. Ich wünsche das meinem Feind, fällt dann schwierig oft. Ich wünsche auch, du mögest du glücklich sein, mögest du im Lot mit dir sein, mögest du gesund sein. Indem ich das immer wieder wiederhole für mich und versuche das wirklich zu wünschen, durch diese Wiederholung hat so etwas Mantraartiges oder Gebetsmühlenartiges oder Rosenkranzmäßiges, um es so in unserem westlichen Hintergrund zu sagen, es beruhigt den Geist. Und wenn ich es mir wirklich wünsche, macht das etwas mit meiner inneren Einstellung. Es ändert was. Die Wirklichkeit ändert sich. Ich begegne den Menschen anders. Das wäre wirklich, dass ich diese Gegenmittel auch anwende, indem ich wirklich versuche, das tönt sehr wieder nach Gehirnwäsche und so, aber ich versuche, der Wunsch ist ja da, möge ich glücklich sein und eigentlich möge der andere auch glücklich sein. Mögen wir zusammen glücklich sein, wäre ja wunderbar. Weil wenn wir alle glücklich wären, kämen wir uns auch meistens nicht mehr unheilsam in die Quere. Wir sind ja nur dann aggressiv, herabsetzend, wenn es uns eigentlich schlecht geht in aller Regel. Kann ich immer schauen, wenn einer meiner Söhne komische Antworten gibt, dann geht es ihm nicht gut. Und ich auch, also wenn ich mich so verhalte. Dann geht es mir im Kern nicht gut. Wenn ich in mir, mit mir im Reinen bin, kommt keine Aversion, da kommt nichts Herabsetzendes. Wenn wir uns mal überlegen, wenn wir wirklich so mit uns im Lot sind, waren wir dann je herabsetzend zu jemand anderem? Nein, wir sind einfühlsam, wir können es einschwingen. Wir finden die richtigen Worte, oder? Hingegen, wenn wir mit uns nicht im Reinen sind, wir ärgern uns über uns selber. Wir finden eben, ich bin schon wieder zu spät. Warum? Und schon wieder dieses Muster. Dann fangen wir auf eine Art und Weise zu reagieren, die oft dann auch das nach außen trägt. Und deshalb, wenn wir uns bewusst versuchen, unsere innere Ausrichtung umzupolen oder da Einfluss zu nehmen, führt das zu einer Veränderung, wiederbedingtes Entstehen in unserer Realität, in unserer Alltagsrealität. Das heißt, wir können hier Einfluss nehmen, auf was passiert. Diese relative Wirklichkeit, da steht drunter, das ist sehr verkürzt, also jetzt ein sehr klarer Dharma-Lehrer würde mir das so nicht ganz durchgehen lassen, aber ich habe es trotzdem geschrieben. Ich habe die Wellenlinien nicht gefunden, das gleich mit Wellenlinien auf dem PC. Also es geht etwa so, ja, was passiert? Ich kann erkennen, was passiert in meinem Alltag, um mich her, in meinem Innern. Und wie kann ich auf eine heilsame Art und Weise darauf Einfluss nehmen? Das wäre so diese relative Wirklichkeit. Das ist der eine Ast. Der Fred von Almen, der hat eher auf diesem Ast gesprochen, aber nicht nur. Theravada befasst sich eher mit dem. Wie kann ich das heilsam beeinflussen? Der Lama Tilman und Tilman Burkhardt, der hat über eher die absolute Wirklichkeit gesprochen, der zweite Vortrag. Nicht nur, die haben sich überlappt, die beiden. Es ist nicht, dass der eine nur das macht und der andere das, aber einfach etwas von den Schwerpunkten her. Der Tillmann, der hat über die absolute Wirklichkeit, oder spricht häufig über diese absolute Wirklichkeit. Und das war auch dieser Satz, den ich ganz nett verkürzt jetzt in dieser Kontemplation gebracht habe: Wie ist es eigentlich einfach zu sein? Wie ist es? Und das ist keine intellektuelle Frage, auf die wir gerade eine Antwort schreiben müssen, sondern es geht einfach darum, mir die Frage zu stellen, wie ist es eigentlich? Und dieses, wenn wir mal schauen, wie es eigentlich ist, dann können wir ganz interessante Feststellungen machen. Und wir werden sicher mit dem Ast noch dieses Jahr, vielleicht auch noch das nächste Jahr, möchte ich eigentlich mit dem mich noch stärker auseinandersetzen. Das können wir jetzt in diesen, sagen wir jetzt noch 10 Minuten, nicht sehr fundiert tun, aber ich möchte euch so einen Geschmack dafür geben. Das Erste, was wir eigentlich mal sehen, wie es ist, dass wir, und das ging euch vermutlich allen so, ihr alle wart heute Abend nicht mehr in dieser starken Emotion, die ihr während dem Tag oder vor Tagen hattet. Das ist gekommen und gegangen. Wenn ihr euch wieder daran erinnert, das wieder bewusst hervorholt, kommt es nochmal, aber abgeschwächt in aller Regel. Oder? Also ist wirklich beim Trauma eine völlige Retraumatisierung, sowas, das hatte jetzt zum Glück niemand hier. Oder? Aber da kann es nochmal in vollem Schub nochmal kommen. Aber in aller Regel kommt es gedämpft, so wie eine Welle, die so langsam abebbt. Und was wir aber doch schon feststellen können, all diese Emotionen, die ihr hattet und ich hatte, die sind weg. Die sind einfach, haben sich aufgelöst, ist nicht mehr da. Und das können wir, wenn wir das so uns entweder darauf achten, schon feststellen, dass viele Emotionen schon ganz kurz nachher nicht mehr da sind. Also ich war vielleicht wirklich wütend, das Mail hat mich geärgert, dann gehe ich mit meiner Aufmerksamkeit woanders hin, und dann 5 Minuten später, warum habe ich mich, so aufgeregt vor 5 Minuten, wo ist es eigentlich hin? Und es ist eigentlich weg. Also die Emotionen, die lösen sich in aller Regel, die haben eine extrem kurze Halbwertszeit und sie haben dann vor allem eine kurze Lebensdauer, wenn ich sie nicht nähre. Du hast das so erzählt, du hast dich so reingesteigert, oder? Kennen wir alle. Dann kommt einer, ja, kommt zur Beurteilung obendrauf, warum jetzt, und den geht alleine, und ich bin ganz alleine da, und du verstärkst diese Emotion, und indem wir das tun, und das kennen wir alle bestens von uns, nähren wir diese innere Wut, diese Verletztheit. Das schaukelt sich immer stärker hoch. Und wenn wir, sobald wir das bemerken, dass ich da jetzt praktisch noch Holz reinlege in dieses Feuer, sobald ich das bemerke und das unterlasse, bricht diese Emotion in aller Regel blitzartig in einer Sekunde schneller oder noch schneller zusammen und ist weg. Und wir können auf diese Emotionen, dass die sich auflösen, wirklich zählen. Vergänglichkeit hat oft so etwas, was belastend ist, alles vergänglich. Ja, das ist so, auch das Schöne ist vergänglich, aber das Unangenehme eben auch. Auch die Schmerzen sind vergänglich. Wir hatten schon alle mal wahrscheinlich wirklich extreme Schmerzen, die sind aktuell nicht mehr da. Es vergeht. Und darauf können wir wirklich auch im tiefsten Vertrauen, es vergeht, es löst sich auf. Und das müssen wir wie sehen und erleben und in uns verankern, dass dem so ist. Das wird damit gemeint, dieses Prozesshaftigkeit. Und mit dieser Prozesshaftigkeit ist eben auch verbunden, wenn ich so in mich schaue, dieses Ich, was ich oft, vor allem wenn es verletzt ist, so extrem solide anfühlt, da ist ich und ich bin jetzt gekränkt und ich muss zurückschlagen, ich muss mich verteidigen, das ist extrem solide, dann ist das Ich praktisch in Marmor, steht das in uns. Wenn wir aber genau hinschauen, dieses, was wir so als Ich erfahren, ist auch extrem fluid, weil diese Emotion, die löst sich ja wieder auf, ich verändere mich permanent, meine Meinungen ändern sich, meine Einstellungen ändern sich, das, was mir wichtig ist, ändern sich, meine Beziehungen ändern sich, mein Körper ändert sich von Sekunde zu Sekunde. Wenn ich das wirklich erfahre, dieses Prozesshaftigkeit, führt das auch dazu, dass ich diese Ich-Anhaftung und dieses ganz starke Ich-Gefühl im Sinne von, es ist statisch vorhanden und das muss beschützt und verteidigt werden, löst sich oder schwächt sich zumindest ab. Wenn ich merke, das ist ein permanenter Fluss, mit dem ich mich verbinden kann. Ist aber ein eigenes, noch größeres Thema, was ich jetzt hier nur streifen kann. Das ist ganz wichtig, dieses, ich merke, das, was ich so stark als ich erlebe, ist im völligen Fluss. Wenn ich mich mit dem verbinden kann, werden die Sachen leichter. Ich kann mitfließen mit meinem Erleben. Ich stemme mich nicht mehr so wie ein Pfeiler in der Flut dagegen. Ich komme eher ins Fließen, mit dem Sein, was eben ist, wenn mir das ein Stück weit gelingt. Dann die leere Bewusstheit. Ich weiß nicht, ob euch das schon, ob ihr das schon erfahren konntet. Schaut einmal, wenn ihr so eine Emotion, das könnt ihr vielleicht zuerst etwas auf dem Trockenen üben, dass ihr euch so wirklich an eine Emotion erinnert am Tag und sie vielleicht auch wirklich nochmal versucht nachzuspüren. Ihr könnt sie in der Ruhe ein wenig anheizen nochmal, dass sie noch einmal kommt. Und dann spürt ihr mal die Emotion und schaut mal, wie ist es eigentlich, diese Emotion wahrzunehmen. Und wenn wir das so tun, dann merken wir, da ist etwas in mir, da ist ein Bewusstsein, was diese Emotion in mir wahrnimmt. Und dieses, was da bewusst ist, ist nicht berührt von dieser Emotion. Es ist ein ganz häufiges Bild in Lehrreden und in Vorträgen, es ist wie ein Bild, das in einem Spiegel gespiegelt wird. Das Bild ist zwar schon im Spiegel, es ist da, aber der Spiegel ist vom Bild nicht berührt. Das ist, wir haben ein Bewusstsein von unserer Wut. Oft sind wir dann die Wut. Es ist keine, wir sind nur noch wütend, ganz. Wenn wir aber wirklich mal vielleicht nicht gerade die schlimmste Wut, sondern so eine leichte Wut anschauen, wie ist es jetzt, wütend zu sein, dann merkt ihr, aha, da ist die Wut in mir, ich kann die wirklich wahrnehmen, aber da ist auch Bewusstsein, was einfach die Wut wahrnimmt. Und dieses Bewusstsein ist von dieser Wut nicht berührt. Und wenn wir das so in uns erfahren können, das ging etwas am dritten Abend, bin ich da etwas darauf eingegangen, dann merken wir wirklich, ja, diese Emotionen und all dieses, deshalb habe ich das Wort, so dieser emotionale Zauber, wo ist er geblieben am Ende dieser Kontemplation, wenn ich das so merke, dann sind diese Emotionen da, wir arbeiten auch mit denen, die sind auch wirklich real, wir erleben die. Aber sie haben was unheimlich Traumartiges, oder? Die kommen und gehen, die sind wieder weg. Und dieses Bewusstsein, das da ist und das wahrnimmt, das ist aber konstant, das ist, bleibt da. Da ist ein Bewusstsein da, was diese Emotionalität erfahren kann, aber nicht wie, von dem nicht berührt wird, wirklich. Und indem wir das so erfahren können in der Meditation, merken wir etwas über diese Wirklichkeit. Diese Wirklichkeit, die erfahren wir, aber im Kern darunter ist eine Bewusstheit da, ein geistiges Bewusstsein da, in dem diese Wirklichkeit wie erfahren wird. Und das wäre dann so eine Erfahrung, wie ist es, das ist ein Erfahren von absoluter Wirklichkeit. Und wenn wir das wirklich erleben, wie unsere Emotionen wirklich im Kern sind, und wir sie vor allem auch dann erkennen, wie die Emotionen wirklich sind, nämlich völlig was Flüssiges, völlig Vorübergehendes, was uns im Tiefsten schlussendlich gar nicht wirklich berührt, dann führt das zu einer unheimlichen Befreiung gegenüber dieser Verstrickung. Wirkliche Befreiung können wir nicht durch Gegenmittel. Wir können schon Gegenmittel stärken. Wirkliche Befreiung können wir im Letzten wirklich erfahren, wenn wir diese Qualität von diesen Emotionen als was Traumartiges, Vorübergehendes wirklich zutiefst erfahren können. Dann führt das zu einer inneren Befreiheit. Das sind vielleicht dann kurze Momente, wo uns das gelingt, häufig wird es uns dann wieder nicht gelingen. Aber diese Stärken von diesem Erfahrung, von diesem Erleben, von dieser Sichtweise, von dieser absoluten Wirklichkeit, wie es ist, hilft uns, wäre so die andere Achse uns, von einem anderen Umgang zu finden mit diesen Emotionen. Und auch dann eben zu ersehen, wenn es uns gelingt, in dieses So-Sein zu kommen, Lioba hat das etwas beschrieben, ihr habt gesagt, ihr hättet das etwas ähnlich erlebt, wenn wir so in einen einfachen Seinsmodus kommen, dann verbinden wir uns ganz automatisch mit so heilsamen Qualitäten, wie Verbundenheit, wie Gelöstheit, wie Entspanntheit, wie auch innere Freude, wie einem inneren Offensein. Das sind diese Qualitäten, die eigentlich, wenn dieses Strampeln nach etwas, wenn dieses Vernetztheit, wenn dieses Verstricktheit, wenn diese sich etwas lockert, treten automatisch diesen anderen Qualitäten zutage, die alle in uns da sind. Das ist so unsere eigentliche Natur unter diesem Gewölk von diesen unheilsamen Emotionen. Das sind heilsame, alles heilsame Qualitäten, die sind alle in uns. Und wir merken eben, dass wenn wir mal wirklich gelöst und locker sind, dann kommen die zum Vorschein. Es kommt da nicht Ärger zum Vorschein. Es kommt nicht Aversion zum Vorschein, es kommt Verbundenheit zum Vorschein. Es kommt ein Mitfühlen zum Vorschein, es kommen heilsame Qualitäten zum Vorschein. Das heißt, im Tiefsten sind die eigentlich da, nur sind sie eben umwölkt von unheilsamen Aversionen oder Emotionen wie eben Neid, Eifersucht, Missgunst, Eifersüchteleien, besser sein wollen als, nie genug haben, immer ich. All das verdeckt diese heilsamen Qualitäten. Wenn das sich etwas lockert und abnimmt, treten diese anderen heilsamen Qualitäten automatisch hervor. Und das wäre auch ein Aspekt dieser absoluten Wirklichkeit. Wenn sich das löst, diese Wirklichkeit in uns oder wie wir sind, ist eine heilsame Qualität und deshalb auch diese Buddha-Natur. Wir selber haben nicht eine andere Natur als ein Erleuchteter. Wir haben genau den gleichen Geist, genau grundsätzlich die gleichen Fähigkeiten, Erkenntnisfähigkeiten, die gleichen heilsamen Qualitäten. Der einzige Unterschied ist, dass wir verstrickt sind. Unser Geist ist verstrickt in all diesen unheilsamen Emotionen. Und indem wir die etwas schwächen können, treten automatisch diese heilsamen Qualitäten hervor. Und das wären dann auch so Erwachungsmomente im Alltag, wo das gelingt. Und das gelingt uns allen immer wieder. Und diese beiden Achsen, sich genau hinzuschauen, in der Meditation, im Alltag, das wäre wirklich heilsame Stärken. Mit dem lösen wir nämlich dieses Unwissen auf, was uns immer wieder in diese Muster zurückfallen lässt, die wir alle haben, unser Verhaltensmuster. Wir müssen wirklich zutiefst erkennen, was nährt diese Muster. Und indem wir es erkennen, Gegenmittel anwenden, erkennen, wie ist eigentlich unser Bewusstsein. Das sind Wege, die schließen sich nicht aus, sondern die befruchten sich gegenseitig. Das heißt jetzt nicht, ich mache jetzt nur eines von dem und nur diese Achse ist richtig, überhaupt nicht, sondern das ist so ein Patchwork. All dieses greift einander rein und wenn ich das so mit in Kombination miteinander immer wieder auf dem Weg bin, und das wäre dann der Praxisweg, um den es ja geht, wenn ich das so wirklich mit dem arbeite, dann gelingt es mir mit der Zeit, diese Verstrickungen aufzulösen. Es gibt natürlich sehr robuste Verstrickungen, das kennen wir auch an uns, das hat jeder von uns. Und manchmal gelingt das auch uns selber nicht, alleine. Manchmal braucht es so einen Abend wie heute, einen Austausch mit einer Freundin, mit einem Freund, mit einem Partner, mit Kindern, mit Eltern, mit Kollegen. Es braucht andere, die uns manchmal spiegeln. Vielleicht braucht es auch manchmal ein Gespräch mit einem spirituellen Lehrer, der auf dem Weg ist, der vielleicht noch mehr von dem einfach schon gelesen hat, erfahren hat, auch eine Möglichkeit, oder eben einem Therapeuten auch, der in dem zu Hause ist. Ihr wisst ja vielleicht, ich mache eine Ausbildung in dem, dreijährige, mit dem Tilman Borkhardt, ist einer der wichtigsten Lehrer da. Manchmal, das merke ich auch in der Ausbildung, bei mir selber ist auch gut, man hat so ein einzelnes Gespräch mal, wo man wieder so außen sich bekommt. Das braucht es manchmal auch. Aber es braucht vor allem unseren eigenen Einsatz. Und wir dürfen uns da nichts vormachen. Das kann niemand für uns machen. Das finde ich aber auch das Tolle dran, oder? Ich kann nicht einfach irgendwo hingehen, mir das anhören, dann ist alles okay. Sondern es ist unser Weg. Und das finde ich das Spannende. Das finde ich extrem spannend. Ich kann das probieren. Und wir alle können das. Und wir haben Anregungen dazu. Und wir dürfen uns da aber auch nicht überspannen und fertig machen. Diese Muster, die wir haben, die sind extrem stark. Kennen wir an uns. So schnell reagieren wir. Wir haben die besten Vorsätze und es geht wieder anders. Also wir müssen da deshalb nochmal, möchte ich euch wirklich ans Herz legen, nicht so mit westlicher und christlich geprägter Leistungswille da dran gehen. Es braucht schon auch Energie. Oder? Wir müssen da konstant dabei sein. Aber nicht dann sofort, jetzt habe ich wieder versagt und ich bin sündig, so, oder? Sondern was ist mir gelungen dabei? Das immer wieder betonen, das Liebevolle dabei, wirklich sich selber liebevoll zu begegnen. Ich bin auf dem Weg und ich darf auch auf dem Weg sein. Ich muss es noch nicht perfekt sein. Ich bin dran. Und dass wir uns da wirklich die Zeit gönnen und auch die uns schenken. da auf dem Weg zu sein. Das ist mich ganz wichtig bei dem. Das wird uns nicht einfach sofort gelingen. Wir werden immer wieder Rückschläge haben. Und das ist eben der Mist, auf dem unser Weg wachsen kann. Also, da lernen wir wieder. Wenn ich denke, ja, jetzt bin ich ja so mitfühlend und ich bin so verbunden. Und dann kommt irgendeiner im Büro und sagt mir was. Und dann merke ich, ist diese ganze Verbundenheit weg. Und meine Zugewandtheit. Und es ist alles andere da. Da denke ich, ja, Stefan, schau mal. Brauchst nicht überheblich zu sein. So gut bist du noch nicht. Also da kann dich noch mal hinsetzen auf dein Kissen, dem wir noch mal nachspüren am Abend. Noch mal das bedingte Entstehen dahinter anschauen und so. Das wäre eben dieses Schmerzgefühl des Geistes. Der hilft uns, dran zu bleiben, nicht da einzudösen und denken, ich hab schon. Und dennoch dürfen wir auch für das dankbar sein, was schon gelingt. Das ist ganz wichtig. Ja, jetzt schließe ich ab hier. Das war jetzt doch recht lange. Das wäre so das, was ich heute Abend sagen wollte. Ich habe euch noch ein paar Praxisvorschläge unten drauf geschrieben. Das mache ich ja immer. Das wäre jetzt nicht, ihr müsst das tun, sondern es wären Ideen. Ihr könnt etwas tun, oder? Zum Beispiel, was ich schon gesagt habe, mich immer wieder mit dem verbinden, was mir wichtig ist. Meine inneren Qualitäten, mich innerlich ausrichten. Haben wir am fünften Abend gemacht. Mich während dem Tag mal immer wieder zu fragen, und ihr könnt euch das auch tun, indem ihr euch mal eine Uhr stellt, das mache ich bei mir im Büro, sofern ich keine Sitzungen habe, die einen von euch wissen das, der klingelt alle halbe Stunde etwa, dann kann ich mal schauen, wie geht es mir eigentlich. Sonst vergesse ich das ja, dann bin ich schon im nächsten E-Mail, im nächsten Telefon, nächster Sitzung. Oder eher in der nächsten Therapie oder was ihr halt alles so macht. Ja, also schauen, dass ich mir zwischendurch immer mal wieder bewusst werde. Wie geht es mir eigentlich gerade vor dem nächsten Gespräch, bevor da der nächste Klient kommt, der nächste mit der nächsten Katze oder dem nächsten Meerschweinchen? Wie fühle ich mich gerade? Ja. Okay. Dann am Abend schauen, die Emotionen, wie die kamen und gingen, denen etwas eben nachspüren. Und mich mal auch immer wieder zu fragen, wie ist es jetzt eigentlich gerade zu erleben? So. Vielleicht ein paar Ideen, die ihr mitnehmen könnt in die nächsten Wochen. Und der nächste Achtsamkeitsabend, wo es dann weitergeht in diesem Zyklus, der ist wann? Da. Die dann Lust und Zeit haben. Der ist am 26. November. Ist Mittwoch. Da geht es etwas um eine Zusammenfassung von diesem Jahr. Ich möchte das wirklich nochmal so zu verdichten, um was es geht. Und wir werden alles noch einmal etwas ansprechen. Und dann der letzte Abend, der wird dann sein, wo es einfach darum geht, Fragen, die im Raum sind, nochmal darauf einzugehen und auch etwas Ausblick zu machen dann aufs neue Jahr. Und wenn ihr Ideen habt, was ihr gerne als Jahreszyklus hättet, dann ist es an euch, das mir zu schicken oder mir zu sagen. Da kann ich mir schauen, ob das auch mir irgendwie entspricht. Und ich habe auch schon Jahreszyklus gemacht, einfach von Teilnehmerwunsch. Dann wurde das plötzlich ein Jahresthema. Wäre also eine Möglichkeit, ihr könnt mir das auch mailen oder auch sagen, wenn ihr vielleicht dann auch nicht kommen könnt. Noch vielleicht ein Ausblick, und ich werde euch auch diesen Termin schicken. Der Tilman Borkhardt, eben der Lama Tilman, der wird nächstens einen Vortrag halten, weiß nicht das Datum, schwergewichtig über diese absolute Wirklichkeit in Basel hier, über Mahamudra. Und falls sich das irgendwie anspricht und ihr findet, ich könnte noch was mehr dazu hören, wäre das eine Gelegenheit von Ihnen zu hören. Er ist da wirklich exzellent in dem, das weiterzugeben. Ich werde das dann, wenn ich die Aufnahme von dieser und diesem Abend, wird wahrscheinlich am Wochenende sein, aufs Netz stellen und euch das per Mail mitteilen, werde ich euch sagen, auch wann dieser Vortragsabend ist in Basel. Vielleicht habt ihr Lust und Zeit, euch das anzuhören. So, jetzt höre ich aber auf. Gibt es noch eine kurze Frage, zweite Rückfragen, oder seid ihr alle so erschlagen, dass genug? Haben alle gearbeitet heute? Irgendwas, was völlig schräg in der Luft hängt, also möchtet ihr mit dem nicht nach Hause gehen oder eine Frage? Gibt es was? Wenn ihr noch fragen möchtet.